Ja, schön.
Ja, gut. Ihr seht wirklich sehr bereit aus. Danke dafür für diesen
Moment, du bist ja auch hier so eine Viertelstunde dran, den Ton hinzubekommen. Ich war bereit vor 15 Minuten.
Ich möchte dir kurz sagen, ist es dir lieber, dass wir die ganze Folge wieder chaotisch haben, wie deine Slut-Shaming-Folge oder was?
Nein, besser nicht.
Besser nicht. Wir sind heute nicht alleine. Also wir sind zwar zu dritt schon eh, aber wir haben heute noch zwei Gäste da.
Die sind getestet.
Und?
Ich wollte Gott sagen.
Sonst kommt der nächste Shitstorm.
Bevor ich Ärger bekomme mit irgendwelchen Menschen. Und Lars ist hinter einer Scheibe.
Er hat zusätzlich sich hinter einer Scheibe.
Können wir das nicht thematisieren?
Das thematisieren wir natürlich die ganze Folge über, Lars. Ich mache eine Story.
Nein, aber Lars ist heute wirklich super safe da hinten in seinem kleinen Bunker. Es ist ein bisschen komisch, dass du nicht mehr neben uns sitzt.
Oder?
Naja, wir machen auf jeden Fall heute Saufen hier auf diesem Kanal. Wer Bock hat, dabei zu sein, der bleibt am besten dran.
Schwanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1001 Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt.
Zoll, Zoll, Zoll.
Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Und das bin ich. Die beiden machen schon wieder hier eine kleine Instagram-Story. Lars zeigt gerade den Mittelfinger. Micha weiß nicht, was.
Ich bin überfordert mit der ganzen Situation.
Ja, das habe ich mir gedacht. Wir haben heute zwei Gäste. Er ist Suher, politischer Bildner, Campaigner, Podcaster, Dozent und das, was ich finde, in der Reihe ein bisschen rausfällt, DJ. Und Dominik ist ebenso DJ, Podcaster und Schauspieler. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass du in ganz, ganz tollen Filmen mitgespielt hast. Unter anderem, also es sah eher wie Filme aus, unter anderem in Männer zum Knutschen. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob du da einen bösen Hausmeister spielst. Auf jeden Fall heißt du Kurt in diesem Film. Und ich dachte, was passiert hier gerade?
Ja, ja. Das ist eine Geschichte aus meiner Vergangenheit tatsächlich. Der ist 10 Jahre alt, der Film schon.
2013, also 13, fast.
Ja, okay. Ja, das ist ein queerer Film und ich spiele die einzige heterosexuelle Rolle in dem Film. Kurt, der Lehramtsstudent.
Ich habe Lehramtsstudent. Du sahst sehr hausmeisterisch in dem Trailer aus. Ja, der sah in dem, der hat die so erwischt bei irgendwas. So
war es ein Porno.
Ja, genau.
Das war ein richtiger Film.
Kein Porno. Tatsächlich ein richtiger Film. Lief im Kino tatsächlich vor 10 Jahren, ja, genau.
Weißt du, Hausmeister? Ein Hausmeister-Porno wäre auch geil.
Ja, du gibst sicherlich auch Abnehmer für. Heute spielen die beiden aber was ganz anderes, nämlich mit uns Saufspiele. Herzlich willkommen, Barbecue, der Podcast.
Ja, merci. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also darauf müssen wir erstmal eintrinken.
Ja,
auf jeden Fall.
Sagt der hinter der Scheibe.
Prost. Ich weiß nicht, wie wir das Geräusch machen. Warte, ich habe hier eine Flasche.
Du kannst froh sein, dass ich hinter dieser Scheibe überhaupt sitze, du.
Prost. Prost, Lars.
Prost.
Da hinten.
Hier gilt übrigens selber einschütten, wer Bock hat und sich direkt einen nachschütten will. Kann die Flasche aus der Mitte nehmen.
Lars hat eine eigene Flasche.
Lars hat eine eigene Flasche.
Der muss heute alles kommentieren.
Ganz ehrlich. Also, erinnert mich auch so ein bisschen an in Amsterdam, diese Rotlichtstraße. Weißt du, da kann man dann Euro reinwerfen, da geht das auf, dann kann man dir zugucken, dann geht's wieder zu. So.
Du bist dann richtig hässliche.
Ich liebe ehrlicherweise, wie ihr wieder gegeneinander frötzelt. Das hat schon lange nicht, mehr gegeben. Aber das ist genau unsere Liga da vorne, die beiden, weil die haben sich gerade so viel nachgeschüttet. Das ist eigentlich hätten wir mit denen zusammen feiern gehen müssen. Ihr macht Barbecue der Podcast für alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, was Barbecue der Podcast macht, weil ich sag's mal, Spoiler Alert, es geht nicht ums Grillen.
Das
was macht ihr da?
Was machen wir da? Also Barbecue steht für den Black Brown Queeren Podcast. Das heißt, wir sprechen über Themen, die so relevant sind für nicht weiße queere Menschen. Und das sind so ganz verschiedene Themen. Also wir haben ganz unterschiedliche Folgen so zu Fetischisierung zum Beispiel von nicht weißen queeren Menschen. Wir haben eine Folge so zu Queerness und Islam, zu Hip-Hop und Queerness.
Queer Loneliness.
Die ist gerade momentan, glaube ich, überall sehr groß zu finden, Queer Loneliness, habe ich das Gefühl. Jetzt in der Corona-Zeit empfinden das sehr, sehr viele genauso. Wir haben uns aber gedacht, wir machen heute mal ein Trinkspiel. Weil wir mal...
Was man ja so selten macht in der Pandemie.
Richtig, weil wir wollten einfach heute mal richtig Fett-Fete machen eigentlich hier. So in den
Fett-Fete machen. Ja.
Richtig steil gehen, meint er. Richtig steil gehen. Die Muttis gehen heute steil.
Fett-Fete machen.
Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen.
Herzlichen Glückwunsch, Mirko. Also deswegen merkt man, Partys sind schon lang nicht mehr.
Ja, mir, wie ihr rausgehört habt, ich bin auch wahnsinnig gut da drin, mir Sätze zu überlegen. Deshalb mache ich einen Podcast. In der Mitte, für alle Leute, die uns auf YouTube kennen, es gibt das Format Kreuzverhör. Da liegen Karten von einem ominösen Redakteur hingelegt. Keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Und darauf stehen einfach Fragen, die vielleicht was mit euch zu tun haben, vielleicht aber auch gar nicht. Und dementsprechend unterhalten wir uns darüber. Und da ihr die Gäste seid, möchte einer von euch die erste Karte ziehen.
Go for it.
Ich werte das mal als Ja.
Ja, mache ich doch gerne. Berlin, Berlin. Erzähl deine krasseste, spannendste und sexuellste Story, die so nur in Berlin stattfinden kann.
Ach, herrje.
Deshalb habe ich sie aufgeschrieben. Nur für dich.
Ach, herrje.
Wenn dir sofort eine einfällt, Suher, sag... Wir fangen gleich 10 Stück an.
Mir fallen ziemlich viele ein, aber so, ja, ich muss überlegen,
wie ich... Ich gehe so die ganzen Berghain-Geschichten durch.
Gut, dann fange ich an mit meiner Berghain-Geschichte, weil die wird da gleich eh getoppt.
Please.
Ich hab ja zumindest schon mal erzählt, dass ich da im Berghain in diesen komischen, in den Darkroom reingestolpert bin, wo da eine Frau von 13 Männern befriedigt worden ist. Mhm. Ne? Das habe ich euch ja schon mal erzählt.
Ja.
Das war quasi, das ist glaube ich so die krasseste Berlin-Story, die ich hier mitgemacht habe. Also ich bin dahin mit einem Kumpel, das war so eine Affäre eigentlich, ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich da mein Dick-Appointment bekomme in Berlin. Ich hatte nämlich noch so einen Gutschein für so ein Hostel, habe ich dann da ausgegeben, sind dann da hingefahren und dann war die erste Nacht waren wir in der Griesmühle und da wird schon wissend genickt darüber.
Cocktail d'Amour.
Oh ja, ich glaube so hieß die Party sogar. Und dann waren wir sind wir bei irgendeinem Typen von Freund von dem gelandet und haben da mit dem Typen rumgemacht. Aber es war alles so ein bisschen, also mich hat es überfordert, wer hätte das gedacht. Und dann am zweiten Tag war der Sonntag, da wollte ich eigentlich gar nichts mehr machen, weil ich einen Kater hatte oder so einen halben Kater. Auf jeden Fall war ich ziemlich müde. Und meine Affäre wollte unbedingt ins Berghain, unbedingt. Wirklich, zu 1000% wollte der dahin. Und ich war mega genervt.
Und das sind die besten Voraussetzungen, um reinzukommen.
Ja, und dann standen wir da in dieser Schlange und ich war wirklich des Todes genervt und dachte, boah, hoffentlich geht das hier schnell vorbei und ich kann wieder in mein Bett. Mega gut. Ja, ich komme rein und denke mir, scheiße. Und der Typ, also meine Affäre, war dann direkt weg. Also ich bin reingekommen, ich habe meinen Sticker auf mein Handy geklebt gekriegt und dann war der weg. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock, irgendwas zu konsumieren oder irgendwie Bier zu trinken oder irgendwas Alkoholisches. Also stand ich da wie so ein Depp mitten auf der Tanzfläche und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und habe dann tatsächlich 5 Stunden, ich habe glaube ich ein Bier getrunken und eine Cola, habe ich dann tatsächlich da einen guten Abend verbracht. Habe dann, wie gesagt, war ich einmal im Darkroom, war wirklich fasziniert von dieser Stellung, weil das so aussah, als würde da so eine Frau auf so einem Altar liegen und dann 13 Männer haben die befriedigt und dann war die Frau weg und dann lag da plötzlich ein Mann und keinen hat es interessiert und ich dachte so, was passiert hier gerade? Es ist ja total der Wahnsinn.
Die dann, Cola knallt.
So. Ja, wirklich. Zwischendurch war ich mir nicht mehr sicher. Ich habe tatsächlich ein Drogenangebot bekommen. An der Bar, da habe ich gesagt, ich bin relativ müde.
zu einem ganz schlechter Satz im Berg. Ja, ich bin müde. Kein Problem, also mehrere Lines da.
Die helfen mir schnell da.
Und ja, dann ging das sehr, sehr, der hat nicht mal gezögert mit der, soll ich dir was geben? Und ich so, was denn? So, ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Und habe das dann erst, glaube ich, so 10, 15 Minuten später geschnallt, was der von mir wollte. Aber ich hatte ja auch eigentlich keine Lust auf diese ganze Veranstaltung. War aber trotzdem auf jeden Fall ein Abend, den ich nie wieder vergessen werde. Also das war so die verrückteste, krasseste Berlin-Story. Aber ich glaube, die beiden haben da was inzwischen was.
Also ich muss sagen, ich glaube, ja, ich habe auf jeden Fall auch so sehr, sehr viele von solchen Partys und so weiter. Aber wenn ich so zurückdenke, dann sind so die für mich so am prägendsten in Erinnerung sind, sind so die ersten Erfahrungen, glaube ich, so in der ganzen Partyszene, als ich halt noch in der Schule war und halt dann irgendwie mit Freunden dann ausgewiesen bin in Berlin und dann halt irgendwie so ja, halt, ne, so die ersten Erfahrungen halt auch so mit Consumption und so weiter. Und
was
ja, halt
meinst
so
du denn ganz, damit?
Also so, wie auch immer, vielleicht Kaugummi, vielleicht auch was anderes.
Kaugummi, ist das jetzt? Ist Kaugummi naja, das Wort dafür?
Das ist ein Codewort.
Okay.
Naja, aber so diese ganze so durchmachen und dann halt irgendwie noch super lange wach bleiben und sich dann einen Döner reinschieben und dann zur nächsten Party gehen und dann halt irgendwie wieder versuchen, so ein bisschen auszunüchtern, ein bisschen so am Kanal rumchillen, Sonne tanken, wieder kurz rein. Also so diese ersten Erfahrungen waren halt so atemberaubend. Für mich. Ja, das sind so die, und danach, ja, danach gibt's natürlich immer krassere, aber so, irgendwann nimmt's doch ein bisschen ab.
Ich glaube auch, ich glaube, ich bin einfach extrem abgehärtet. Ich habe so gerade krampfhaft nach irgendwelchen krassen Stories gekramt. Aber ich glaube, dass tatsächlich so die, klar, im Berghain erlebt man viel und auch auf anderen Partys oder auch im Ficken 3000, falls ihr das kennt. Das ist so ein Darkroom, Bar, Darkroom, eine ziemlich bekannte in Neukölln. Aber ich glaube, Erfahrung, die ich wirklich krass fand, war, als ich sehr frisch in Berlin war, gerade ungefähr 21, ich habe in einem österreichischen Restaurant auf der Motzstraße in Schöneberg gearbeitet. Und zu der Zeit war gerade Folsom Festival. Und ich wusste davon nichts und ich hatte auch mit der Szene zu dem Zeitpunkt noch keine Berührung. Und ich bin in Schöneberg auf die Mottstraße gegangen und einfach überall waren halt Fetischaktionen und nur Menschen also da habe ich zum ersten Mal auch das erste Mal von Dogplay.
Puppyplay, genau.
Oder Puppyplay erfahren. Ich habe in diesem Restaurant gearbeitet, erste Schicht und habe wirklich Leute unter dem Tisch bedient. Ja, also okay, die unter dem Tisch Platz genommen haben, weil sie halt, ne, die Dogs ihrer Herrchen
nein,
waren.
Wirklich?
Mhm. Feier ist halt. Und das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung für mich.
Das glaube ich.
Als 21-jähriger Boy.
Warte, ganz kurz. Das heißt, es kam Essen und du hast es auf dem
Boden. Es war ganz normaler Restaurantbetrieb.
Ja.
Es kam dann aber ein Herr mit seinem Puppy oder mit seinem Dog. Mhm. Und der Hund hat, wie Hunde das eben machen,
aus dem Boden
gegessen.
Also das ist
für Political Correctness, Mirko.
Ich habe schon, das ist bekommen, egal.
Aber er hat sich halt, ja, hat halt unter dem Boden, unter dem Tisch gespeist.
Ich muss ja, also wer nicht weiß, was das Folsom ist, das ist so ein bisschen ein Fetisch-Pride, würde ich es jetzt so ganz grob titulieren. Also da versammeln sich dann ganz viele Fetischleute an bestimmten Orten. Das gibt's in Manchester, es gibt's in Berlin. Ich glaube, es gibt auch
Amsterdam,
einen in Brüssel.
Glaube ich.
Und in Amsterdam gibt's auch welche. Also es gibt in den größeren Städten gibt es auf jeden Fall solche Gatherings. Und tatsächlich, glaube ich, wäre das auch für mich eine sehr prägendes Erlebnis gewesen. Also selbst für jemanden, der Fetisch in irgendeiner Form praktiziert, finde ich das doch auch bis zu einem gewissen Grad befremdlich.
Ja.
Ich glaube, dieses Berlin-Ding. Ich glaube, frag mal einen Berliner, was die krasseste Story in Berlin
ist. Das wollte ich
nämlich
wissen. Wir
kleinen Jungs aus NRW, aus Köln, aus diesem kleinen Dorf, was Köln ja nun mal ist. Wenn wir nach Berlin fahren, dann denken wir, boah, krass, da geht die krasseste, also Christiane F. ist das neue Ziel überhaupt. So, wir werden die neue Christiane F. So, ne? Und das ist immer das, was ich mit Berlin in Verbindung bringe. Wenn ich nach Berlin fahre, denke ich, okay, das war's jetzt erstmal. So, danach raus zu irgendeine Therapie. Und so ist es doch meistens gewesen, wenn ich zurückkam.
Also ich habe jedes Mal bin ich in so ein Loch gefallen, wenn ich in Berlin war.
Absolut. Das heißt, ich bin da auch nach Hause gekommen und dachte, boah, ich kann hier, also eins sage ich euch, Berlin ist keine Stadt für mich, wo ich leben könnte, weil ich würde sterben da. Das ist ohne Witz, das ist richtig schlimm. Ich finde da kein Ende. Das ist richtig, richtig furchtbar. Und das Krasseste war, da waren wir, glaube ich, zusammen in Berlin.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo Lars war. Wahrscheinlich hinter einer Scheibe versteckt.
Kommt drauf an, welche Geschichte du
oder
jetzt erzählst.
Oder war das die Geschichte, wo ich den Flieger verpasst habe?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir getrennt voneinander und ich bin dann... Wo waren wir da? Weißt du, wo wir da waren?
Ja, da war Lars leider nicht dabei, weil er morgens leider der hat am Abend vorher gefeiert und ich habe ihm noch geschrieben, Lars, bitte...
Weil wir waren zusammen feiern.
Ja, also ihr beide wart zusammen feiern. Zusammen und ich habe ihm abends noch geschrieben, weil ich habe gesehen, er war um 1:30 noch wach. Du weißt, dass du morgen früh um 5:30 einen Flieger kriegen musst. Hast du?
Ich habe nur, wir sehen es dann gleich. Ich hab dich noch mit dem Taxi nach Hause gefahren, glaube ich. Irgendwie so.
Ja.
Also ich bin nicht Taxifahrer gewesen, ich saß auch im Taxi dran. Und irgendwie, wir waren beide gut dabei, also das gleiche Level, würde ich fast sagen eigentlich. Und dann am nächsten Tag war er nicht mehr zu erreichen.
Aber ich glaube, du musst nur die ersten zwei Jahre in Berlin überleben. Wenn du die überlebst, dann wird es besser. Weißt du?
Aber zwei Jahre sind ganz schön lange Zeit.
Ja, auf jeden Fall waren wir beide, also waren Mirko und ich allein, wir waren in Berlin. Und wir waren dann abends im Hotel und ich habe mit einem Bekannten geschrieben, der lustigerweise auf der gleichen Straße wohnte, wo das Hotel war, was ich aber nicht wusste. Und der so, ja, komm doch vorbei, ich gehe heute Abend noch ins KitKat.
Und ich hatte ach, ja gar, die Geschichte
genau,
war das.
Und ich hatte ja gar nichts dabei fürs KitKat halt. Ne? Und der so, ja, brauchst auch nicht viel. So, genau, kannst dich da komplett ausziehen oder halt irgendwie eine kurze Hose anziehen. Und bis dato kannte ich auch nur das Berghain, war auch nur im Berghain. Und ja, bin dann halt mit ihm zur KitKat gefahren, hatte dann nur eine kurze Sportshort an. Und ich dachte noch irgendwie, man darf eine Tasche mitnehmen, wo man irgendwie dann so sein Portemonnaie und sowas reintun kann. Aber durfte man ja da irgendwie auch nicht so komisch. Ja. Das war irgendwie total strange. Mhm. Und ich war nur mit dieser kurzen Sporthose unterwegs. Aber der Abend war richtig cool. Das KitKat war so cool einfach. Die Leute waren so cool. Und ich dachte immer, ich bin so ein richtiger Berghain-Fan, aber an dem Abend wurde ich KitKat-Fan tatsächlich. Und es war so wie in einem Film, ne? Du bist irgendwie runtergegangen, unten war das wie in so einer Frauenarztpraxis. Da war dann irgendwie so Frauenarztstühle und irgendwie mittendrin war auf einmal, war da so Bondage, wo jemand irgendwie von der Decke runterhing. Und ich dachte so, krass, das ist wie im Zirkus hier. Ne? Das war echt so richtig krass. Und ich fand die Leute nochmal viel, viel entspannter und irgendwie, obwohl dieses KitKat ja eigentlich sexueller ist als das Berghain, fand ich es da gar nicht so krass sexuell wie im Berghain damals. Ja. Also es war irgendwie also entspannter.
Ein Schlag Mensch ist der
da. Voll, ja. Und obwohl es da irgendwie gar nicht so modern drin aussah. Es gibt ja diesen Bereich, diese Bar, sieht aus wie so eine Bar aus den 80ern, 90ern, keine Ahnung. Voll, ganz viel Kitsch überall. Ja. Aber es war schön, es war richtig schön. Aber ich war auch sowas von dabei, Leute. Also, was ich da gesehen habe, vielleicht habe ich es noch gar nicht. Es ist gar nicht passiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es war schön. Das war mein krassester Abend in Berlin oder Nacht, morgen, wie auch immer.
Und bei dir, Lars?
Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was für eine Geschichte ich habe. Aber
zu viele offenbar. Mir fällt eine ganz spontan ein. Die war festgehalten auf irgendeinem Handy.
Ach, du wieder. Also das hatte natürlich auch mit dem Berghain zu tun.
Ach,
das
natürlich.
War die eine Geschichte.
Das können nur wir, also wir drei aus NRW kriegen nur die Berghain-Stories.
Das andere war, und die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, mein erster Berlin-Besuch damals so mit, ich glaube, wie alt war ich? 19, 20, wo ich da in diesem Penthouse am Alex aufgewacht bin morgens. Hatte ich das nicht mal?
Einfach so.
Nee, pass auf. Also, ich habe einen Bekannten besucht, aber eigentlich habe ich nie bei diesem Bekannten geschlafen, muss ich dazu sagen, weil ich hatte ja immer eine andere Übernachtungsmöglichkeit dann da. Waren ja auch noch alles andere Zeiten. Und dann
weniger waren wir als 1001 Typen.
Und dann waren wir im ehemaligen Schwutz da, dieses viel schönere Schwutz.
Das kleine.
Genau. So. Kreuzberg. Und dann waren wir da feiern und dann hatte ich ja irgendwann so einen Typen an der Angel und war ganz nett. Dann bin ich irgendwann auch mit dem wohl nach Hause. Also anscheinend. Ich war ja auch sehr betrunken. Und zumindest hatten wir dann wohl Spaß. Und am nächsten Morgen wache ich auf. Dazu muss ich noch sagen, ich habe ausgesehen. Ich bin an diesem Abend, also dann war ich ja noch so eine Jungtunte, ne? Und war ja zu der Zeit auch noch so mit Handtasche, Röhrenjeans und, ne? War dann mit so einer quietschblauen Röhrenjeans, nur in einem Tanktop in Weiß, weil Weiß mir ja so besonders gut steht.
Energy
voll. Und hatte auch noch diese komische, hochtupierte Frisur. Ja, und wache dann morgens in diesem komischen Penthouse da auf und auf einmal klingelt's und dann kommen diese ganzen Freunde von dem Typen nach Hause, ne? Die anscheinend übers Wochenende zu Besuch waren oder so. Und ich, kleines Opfer, sitze halt so, ich glaube gerade auf dem Balkon und rauche einen, hab das erst gar nicht mitbekommen und dann sitzen da auf einmal irgendwie 6, 7 fremde Menschen und ich völlig zerstört und durfte dann in meiner völlig abgerockten Klamotte von der Nacht quer durch Berlin rennen, kannte mich nicht aus, war völlig lost irgendwie.
Oh nein.
Aber war herrlich. Das ist Berlin.
Das ist Berlin.
Das ist Berlin, war?
Ich finde, das sind sehr, sehr bezeichnende Stories. Also wir drei kennen nur Berghain-Stories, dass das die krassesten sind. Und die anderen wissen nicht mal, ach ja, könnte schlimm gewesen sein, aber nach zwei Jahren.
Könnte auch eine andere sein.
Ja, ist alles gut, wie es ist.
So. Eine Nacht ist wie die andere.
Ja. So, Herr, möchtest du mal die nächste Karte ziehen?
Sehr, sehr gerne. Alright. So. Cheese. Wenn man Podcaster wird, bringt das den ein oder anderen surrealen Moment mit, den man zu gerne auf einem Foto verewigt hätte. Was war dein Kneif-mich-mal-Moment, seitdem du deinen Podcast machst?
Das ist eine tiefe Frage.
Hast du? Das ist der Moment gerade, seid doch ehrlich. Der Moment gerade hier bei uns zu sitzen ist der Moment.
Komm, dann hau ich jetzt schon mal hin. Ist doch, die Antwort ist gerade hier.
Darauf wollen wir hinaus. Das wollten wir hören.
Hier, er hat eine Story.
Unser, also für mich der Kneif-mich-mal-Moment war eigentlich der, als wir in Hamburg waren, auf diesem Markt stehen und unsere Fressen da auf dieser Hausfassade waren.
Das war wirklich,
ich weiß nicht, 10 mal 10 Metern gefühlt.
Ja, das war wirklich krass. Also wir haben so eine Show in Hamburg gehabt und auf der Reeperbahn in St. Pauli gibt es ja ein so ein Haus, was mit LEDs
dem Bahnhof Pauli
verziert ist, und da waren wir drei drauf. Und wir, also weil wir eine Show in dem Haus gegeben haben.
Okay.
Und wir saßen da oder standen da und dachten, was passiert hier gerade?
Das war geil.
Das war total verrückt. Ich habe einen ganz anderen Moment. Und zwar den Moment, als ich mich mit Hella von Sinn besoffen habe.
What? Mit Hella von Sinn?
Stimmt.
Und zwar ist Folgendes gewesen, also wir machen ja jetzt ein bisschen Podcast, und die hat über Freunde von Freunden gehört, dass wir halt auch Podcast machen und das offenbar irgendwie über irgendwen gehört. Und dann hat Hella von Sinn mich zu sich nach Hause eingeladen, dass ich ihr mal erkläre, was Podcasts sind, weil sie würde da so gerne auch was machen, aber sie weiß nicht was. Und dann saß ich da bestimmt 2,5 Stunden und die Frau hat mich abgefüllt. Ich bin sturzbetrunken aus der Schose rausgekommen und weiß noch, dass ich danach eigentlich noch einen Termin hatte, wo ich weiter nach Stuttgart fahren musste, und habe schon immer auf die Uhr geguckt und habe sie versucht zu signalisieren, dass ich jetzt leider gehen müsste. Und dann kam aber das nächste Bier oder der nächste Schnaps. War ein mega witziger Nachmittag, aber das werde ich nie wieder vergessen. Und wenn man einmal bei Hella von Sinn im Wohnzimmer sitzt, dann denkt man auch, was passiert hier gerade? Was ist dein Leben eigentlich?
Was trinkt Hella von Sinn so zum Saufen?
Sehr indiskrete Frage. Ich glaube, wir haben tatsächlich, sie war sehr unalkoholisch unterwegs. Sie hat, glaube ich, nur 2 Bier getrunken und ansonsten Wasser. Aber ich habe irgendwie immer ein Bier vor mir stehen hat. Das war auch immer voll. Ich habe das irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Dass
einfach, das kommt bei Hella von Sinn gar nicht so selten vor, dass sie nur 2 Bier trinkt. Eigentlich kennt man sie ganz anders hier in Köln.
Was?
Eigentlich schon immer gut dabei, die Frau.
Okay. Ich muss sagen, ich meine, ich war schon irgendwie sehr berührt, als wir jetzt so zur Ankündigung vom 1 Live Festival einfach auf dem ARD Instagram Kanal dann so zu sehen waren. Das klingt so voll banal, aber so ARD ist halt so etwas, womit man halt so aufgewachsen ist, was halt man irgendwie so kennt, wo man irgendwie so voll viel Ehrfurcht und sowas von hat. Das ist so,
so seriös
und so der öffentlich-rechtliche und irgendwie so das große Ding. Und dann halt irgendwie so diese, ich will nicht sagen Anerkennung, so, wir brauchen ja keine Anerkennung von denen, aber so trotzdem, dass wir da halt irgendwie auftauchen und halt irgendwie so gepostet und anerkannt werden, schon irgendwie, war so, wow, krass, was man in so kurzer Zeit irgendwie erreicht hat.
Ich glaube sowieso allgemein, das ganze Jahr ist so ein Kneif-mich-mal-Moment. Also wir haben angefangen, haben gedacht, okay, lass es mal machen, mal gucken, ob es irgendjemand hört, und sitzen wir hier bei euch.
Hallo.
Ja?
Hey, schön, dass ihr da seid.
Und natürlich sind viele Sachen geplatzt im letzten Jahr. Also wir hatten auch tolle Einladungen zu tollen Festivals, aber hoffen wir, dass diese Kneif-mich-mal-Momente noch kommen dann in der nächsten Zeit.
Ein weiterer Kneif-mich-mal-Moment einfach auf dem Line-Up neben RuPaul's Drag Race den Queens Pussycat zu sein, Dolls. Den Pussycat Dolls, David Guetta und
das Lionel ist geil.
Einfach
das ist wirklich geil.
Up, aufgelistet zu sein, ist so, what the fuck is happening here?
Das glaube ich. Das versucht mich ja jetzt ja schon seit Jahren.
Was denn?
Als Headliner neben den Pussycat Dolls irgendwo aufzutreten?
Nee, ich versuche, dass das meine Vorband wird. Was ist eigentlich mein
Plan? Ihr merkt, wir sind immer noch bescheiden.
Ja, sehr bescheiden. Was war denn dein Kneif mich mal im Moment? Und das ist ja jetzt schon 2,5 Jahre, also da wirst du ja irgendwas finden.
Aber ja, ich habe, glaube ich, ganz viele Kneif mich mal Momente. Aber so einer, der mir in Erinnerung geblieben ist zum Beispiel dieser, dass man eine eine Event im Ticket sich kaufen konnte, wo wir drauf gedruckt waren.
Also ja, das,
das ist halt krass. Oh, also die Tour hat zwar nicht stattgefunden, aber man konnte trotzdem ein Ticket kaufen.
Aber es ist geil, das zu announcen. Ja, ja, die Tour.
Genau. Ja, man, es gab auch Events, und konnte man Fan-Tickets bestellen, wo wir drauf gedruckt waren. Das war
richtig. Und wie viele cool. Leute dafür Geld ausgegeben haben, das hat mich gewundert, weil es haben dann haben doch sehr viele die 2,50 Euro mehr gezahlt, um unsere Fressen da drauf zu haben. Und dann sitzt du da und denkst, weird. Ich habe noch einen. Und zwar in Köln hangen jetzt aufgrund von Corona, weil die Plakate alle nicht abgenommen worden sind, wir fast 6 oder 7 Monate an den wichtigsten öffentlichen Stationen, also Köln-Mühlheim, in Ehrenfeld, am Türkischer Platz. Da hing quasi unser Tourplakat. Und das war auch komisch zu sehen, dass ich auf der Häuserwand oder unter dem Tunnel da hing, und das war...
Ich habe mich manchmal 15 so Minuten daneben gestellt, wenn Leute vorbeigegangen sind.
Ich wollte gerade fragen, ist das unangenehm, wenn Leute einen dann so erkennen, während man so auf dem...
Also das passiert ja nicht. Nee, also das passiert echt selten. Das letzte Mal, dass mir das passiert ist, ist jetzt nicht so lange her. Letzte Woche war, man kann bei uns einen Service buchen, wo man innerhalb von 2 Stunden Getränke zu uns gebracht bekommt. Und der Typ, der die Getränke gebracht hat, sagte dann, grüßte dann auch Micha und Lars von mir, ne?
Achso. Hast du nicht gemacht.
Geil.
Gerade zum ersten Mal.
Habe ich noch nicht. Ich
dachte, in Verbindung mit dem
nee, das
mit dem
passiert.
Plakat.
Also
vor dem Plakat
zumindest
stehen.
Zumindest ist mir so jetzt nicht passiert.
Ich verlasse das Haus nicht mehr seitdem. Ich finde das zu...
Am See hatte ich auch so einen Moment, dass mich so ein Dude angesprochen hat. Entschuldigung, kannst du mich kurz eincremen?
Ach, geil.
Was?
Ja. Und irgendwie meinte er dann auch, Entschuldigung, du machst doch diesen Podcast, oder? Mit diesem, wie heißt der nochmal? Das war auch so ein weirder Moment, ja.
Ach, wie crazy.
Mit diesem Xanax-Attest?
Genau.
Da müssen wir übrigens mal kurz einhaken. Warum zur Hölle dieser Profilname? Also ich habe zwar mit mir dein erstes Bild angeguckt, was du auf Instagram jemals gepostet hast, wo du es erklärst, aber... Why?
Okay, ja, warum? Also ich hatte irgendwann, als ich angefangen habe aufzulegen, ich musste mit einem Künstlernamen kommen. Und ich dachte so, boah, ich war in London, das heißt, es brauchte irgendwas, was halt irgendwie auch noch so mit den Londonern halt irgendwie noch so ein bisschen, die was anfangen können damit. Xanax war damals eine recht beliebte Droge im Internet, so auf Social Media, irgendwie waren überall Memes so zu Xanax. Ich dachte so, boah, okay, so keine Ahnung, ich bin so ein bisschen schläfrig manchmal, ich schlafe super gerne früh ein, das heißt, Schlaftablette ist auf jeden Fall, passt voll. Und Attacks kommt halt, ist halt so ein Wortspiel so zum Deutschen von Kanakatak, die halt so eine migrantische Künstlergruppe damals in den 90ern waren. Da habe ich das halt so versucht, so miteinander zu kombinieren, und irgendwie habe ich es auch nie mehr hinterfragt, und irgendwie hat es sich jetzt auch schon so gebrandet, dass ich jetzt irgendwie auch schwer davon loskommen.
Okay, gut. Dann weiß ich jetzt zumindest, woher dieser Name kommt, weil ich war mir nämlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das macht Sinn, aber wieso kommt er auf Xanax?
Es ist eine Mischung aus Popular Drug, aber auch so, ich bin einfach eine Schlaftablette und irgendwie noch so migrantische Künstlergruppe.
Ja, okay. Aber als Schlaftablette habe ich dich bisher jetzt noch nicht wahrgenommen. Das kann Dominik vielleicht besser beurteilen. Wir hätten noch Zeit für eine Frage, die würde ich dann jetzt mal ziehen, wenn da keiner was gegen hat.
Zieh mal.
Zieh.
Ja, das hat in Berlin natürlich auch nochmal andere, andere Konnotationen. Ich bin ein Star. Bringt mich hier rein. In welcher TV-Sendung würdest du unfassbar gerne mal mitspielen? Die Bandbreite ist von Trash-TV bis zu High-End-Hollywood-Produktionen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Okay.
Also ich weiß ja zumindest von einem hier, dass er Schauspieler war und ist und auch vor kurzem nochmal in einem Format war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich war in einem Format?
Ja.
In so einem Dating-Format?
Ja.
So? Ja, okay, das war tatsächlich... ja, aber um die Frage zu beantworten, ich würde tatsächlich auf jeden Fall in den Dschungel gehen. Also der Dschungelcamp ist so meine...
Überleg dir das ganz genau.
Ja, ja, okay, musst du gleich mal so ein paar Insider streuen. Das war wirklich, also ich gucke das seit Staffel 1, und das sind wirklich diese 2 Wochen im Jahr, die ich jeden Abend zu Hause bin, um mir die Show anzugucken.
Ganz kurz, wie enttäuschend war es für dich dieses Jahr?
Ja, es war halt nicht der Dschungel.
So,
ja,
so.
Es war
genau nicht der, das.
Ja. Wie war es denn für dich? Also du hast ja trotzdem gut geschlafen.
War genauso traurig.
Ja?
Nein, es war okay, aber es war auch, ja, es war prägend.
Ich würde sagen, es war sehr heilsam für dich.
Für also mich war es heilsam, weil ich bin durch mit Trash.
Okay.
Aber es war trotzdem eine coole Erfahrung. Es war ja trotzdem auch witzig, auch wenn ich echt ein ganz schön gerädertes Nervenkostüm hatte dann. Aber ich bin dankbar für die Erfahrung. Ja, das kann ich sagen.
Glaube ich.
Aber ich hätte natürlich auch, dadurch, dass ich eigentlich in Gesprächen war für den richtigen Dschungel, war das natürlich mega schade.
Ja.
Und vielleicht hätte ich auch einfach sagen sollen, ey, ich warte noch ein Jahr oder so.
Ja, okay, aber war jetzt natürlich klar.
Hätte,
okay.
Fahrradkette, scheiß drauf, hab die Erfahrung gemacht, war witzig und von daher ist in Ordnung.
Ja.
Okay, also Dominik würde in den Dschungel gehen.
Definitiv.
So,
Herr.
Also so,
Prinz Charming.
Meine Lieblings-Reality-TV-Sendung ist einfach RuPaul's Drag Race. Ich mache aber kein Drag. Wenn ich es machen würde, dann natürlich sofort so go big or go home. Aber ich wäre schon gerne auch Thronnachfolger von Desiree Nick.
Aber ihr wollt auch in den Dschungel?
Ich bin auch, ja, ich mag Dschungelcamp, ich liebe es. Ich gucke es mir auch seit Staffel 1 an, so wie Dominik. Und ich habe irgendwann ein bisschen aufgehört, aber es ist, also so, wenn ich es anfangen würde, ich würde sofort wieder, also so, wenn ich gefragt werde, ich glaube, ich würde mir einen Känguru-Hoden reinziehen.
Okay, ja. Das wusste ich noch nicht, ja, von dir. Eine, ja, Sache, die ich jetzt gerade erfahre, ja, sonst hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Also ja, doch, ich glaube, ich würde aber auch echt schnell rausfliegen, weil ich glaube, ich dann einfach jede Challenge abbrechen würde.
Die Schlaftablette.
Aber RuPaul könntest du ja trotzdem machen. Du könntest ja in die Pit-Crew gehen. Du musst ja gar keinen Drag machen bei RuPaul.
Ich bin übrigens bei RuPaul's Drag Race Staffel 8. Nur, just saying.
Was hast du da gemacht?
Wie bitte? Was?
Yep.
Ja, jetzt musst du erklären, das kannst du nicht so im Raum stehen lassen.
Ich bin tatsächlich die deutsche Synchronstimme von Dex Exclamation Point.
Nee.
Ja. Aber ich meine, wer guckt sich das synchronisiert an?
Niemand, aber also, ich trotzdem.
Das ist mega trashig. Mega trashig, aber ja.
Ja.
Wie kommt man da dran?
Jetzt muss ich mir das nochmal auf Deutsch
angucken. Ja, ich mir auch.
Tatsächlich über Leute, die ich kenne, die die Sachen besetzen.
Seht ihr, es geht wieder alles über Connection.
Vitamin
man
D.
Man hat nie Chancen, ja. Es geht alles über Vitamin oft. D.
Vitamin Dick ist mir gerade aufgefallen.
Vitamin Dick, ja.
Ich habe das Gefühl.
Dick ist einfach echt ein guter.
Ne? Vitamin Dick.
Sag ich mir mein ganzes Leben.
Sagt der Herr Oberdick. Welche TV-Sendung, in welche würdest du gerne rein?
In jede.
Nee, ja, das stimmt gar nicht. Man denkt das ja. Also, oder ihr stellt mich ja immer so da. Als
würde ich immer, du stellst dich selber so da.
Das stimmt so nicht. Aber ich würde eine Serie super gerne moderieren, und zwar den Monopoly Day. Nee, wie heißt denn das nochmal? Nicht Monopoly Day, sondern
Domino Day.
Den Domino Day. Ja, weil,
was ist denn heute hier los?
Wisst ihr, warum ich das gerne moderieren würde? Weil die über 6 Stunden geht und du hast super lange Screen Time.
Was für ein iconic TV-Moment.
Ja, absolut. Day. Den Domino Day, voll.
Ich würde gerne moderieren. Die 100.000 jetzt inzwischen Euro-Show. Früher Ola Kock am Ring, heute, das würde ich gerne machen. So eine richtig dämliche Game-Show mit richtig großen Aufbauten, bis alle tot umfallen und hinten überkippen. Wirklich?
Sind so Wer wird Millionär auch real? Nee. Das ist nicht.
Ja, du kannst
gerade noch ein, ich würde auch super gerne beim Perfekten Dinner. Ich wurde mal gecastet tatsächlich beim Perfekten Dinner. Und dann kam auch das Kamerateam und so weiter. Da habe ich damals noch studiert. Ich habe in so einer kleinen WG gewohnt. Wir haben alle so überlegt, boah, wie machen wir das, dass wir irgendwie so ein Wohnzimmer haben. Wir hatten gar kein Wohnzimmer, so, wir hatten nichts, aber so, okay, wir räumen einfach alle Sachen so in ein anderes Zimmer und machen dann daraus ein Wohnzimmer. Und dann waren die so, oh ja, das ist super, richtige Studi-Atmosphäre bei euch. So, okay, Suher, jetzt, wir kommen noch mal rein in die Wohnung und dann fragen wir dich so, warum willst du bei Perfekten Dinner mitmachen? Und bitte sag nicht, dass du gerne kochst, sondern sag irgendwas Cooles. Ich so, okay, oh Gott.
Und er sagt, natürlich, ich koche.
Was soll ich denn sagen? Und dann so, ja, bist du ready, Suher? Ich so, ja, bin ich. Okay, so. Hi, ich bin Suher und ich würde voll gerne beim Perfekten Dinner machen, weil ich voll gerne koche.
Naja, hätte ja klappen können.
Lars, was würdest du gerne machen im Fernsehen? Also ich meine, bei dir ist es ja am realistischsten, dass es passiert.
Ich habe ja so ein bisschen jetzt, also wie gesagt, Trash ist raus. Was ich richtig gerne machen würde, und das ist wirklich, also das wäre Jury-Supertalent.
Was?
Richtig Bock drauf.
Hier kommen heute Sachen ans Licht, davon
ich niemals... Das habe ich euch doch schon erzählt.
Nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
Das Jury-Supertalent.
Das Supertalent, kennst du das nicht?
Das Supertalent.
Ja, ach so, du wärst gerne Jury beim
Supertalent. In der Jury.
Ah, okay.
So, und da hätte ich Bock drauf. Ja, und das andere, da arbeiten wir ja gerade dran, ne Mirko?
Ja, ja.
Talk-Format, aber da gucken wir nochmal. Aber nee, das fände ich geil, in der Jury sitzen und...
Andere Leute kritisieren das doch nicht.
Nee, aber ich wär jetzt nicht, weil jetzt, bevor es wieder heißt hier so, das wäre so eine Art Bohlen oder so, auf gar keinen Fall, nee.
Nee, du wärst eher der Supportive-Typ.
Ich hätte Bock, klar, ich würde auch mal sagen, ey, das war echt kacke, aber ich würde das immer schön verpacken und ja, ich hätte Bock darauf, interessante Menschen zu sehen.
Vielleicht klappt das ja jetzt mit den neuen Unternehmenswerten bei RTL, sie haben ja deshalb den Bohlen rausgeschmissen, also die Möglichkeit
ist da. Ich muss dringend eine E-Mail schreiben.
Aber die haben ja von frischen Wind gesprochen.
Ach so,
die haben den Bohlen rausgeschmissen bei RTL?
Ja.
Wisst ihr das noch nicht?
Oh mein Gott.
Die haben, bei RTL gab es einen Führungswechsel vor anderthalb Jahren und da ist jetzt ein neuer Mann an der Spitze und die haben letztes Jahr... Firmenwerte aufgeschrieben. Das sind ja so Sachen, die man dann so als Firma sich, wir sind total supportive oder was auch immer. Und Dankeschön. Und dann haben die diese Werte runtergeschrieben und Dieter Bohlen passt nicht mehr zu deren Firmenwerten und deshalb haben die Dieter Bohlen aus
und den rausgehauen. Wendler auch.
Ne? Den Wendler auch.
Und Dieter Bohlen hat sich ja jetzt sogar für die letzten beiden Shows von DSDS krank
gemeldet, in Anführungszeichen.
Ah, wow.
Und jetzt ist Thomas Gottschalk da.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Okay, das habe ich auch.
Aber ist das so viel besser?
Nein.
Bei der letzten Instanz.
Aber ich frage mich auch, wer guckt das überhaupt noch? Also wer guckt Supertalent und wer guckt DSDS? Das guckt ja kein Mensch mehr.
Sie haben den einen alten weißen Mann gegen den anderen alten weißen Mann ausgetauscht.
Also, naja, aber vielleicht...
Hashtag Diversity.
Ja.
Locken haben jetzt auch Platz im Supertalent.
Das freut uns sehr. Okay, ja, wir haben eigentlich noch total viele weitere Fragen, aber keine Zeit mehr.
Oh nein.
Deswegen trinken wir noch einen zum Schluss.
Ja,
noch schnell einen trinken und eine von den Fragen werden wir zumindest gleich noch in der Aftershow-Party bequatschen. Und bis dahin sehen wir uns gleich und an euch herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.